die Hörmupfel. Aus dem Tagebuch einer Allgäuerin. Der Podcast aus dem Allgäu.
Hallo und herzlich willkommen zur 584. Episode der Hörmupfel vom 14. November 2025. Heute erzähle ich euch von unserem Besuch bei Freistaat und von Räuber Kneißl. Viel Spaß beim Hören. Wir waren letztes Wochenende bei Freistaat. Freistaat ist ein riesiger Caravanhändler bei Dachau. Und immer, wenn wir gesagt haben, dass wir uns irgendwann ein Wohnmobil kaufen wollen, haben uns die Leute gesagt, dann fahrt unbedingt zu Freistaat. Und das haben wir jetzt einmal gemacht. Das war in zweifacher Hinsicht eine tolle Sache, denn erstens war es ein sehr schöner Ausflug und zweitens auch in Sachen Wohnmobilsuche war es ein voller Erfolg. Aber gut, fange ich von vorne an. Wir fuhren also so ziemlich früh im Allgäu los, dass wir dann um ca. 9 Uhr in Sulzemoos waren. Dann nämlich öffnet Freistaat seine Tore. Der Parkplatz war zu dieser Zeit auch noch fast leer. Das sollte sich mittags dann allerdings sehr ändern. Als wir nämlich losfuhren, drängten die Autofahrer schon hinter uns in die Parklücke. Mein Herzallerliebster orientierte sich dann auch schon sehr schnell anhand einer Informationstafel und meinte dann, wir müssen eigentlich nur in diesen und in diesen Bereich. Dort stehen die Sunlights und dort stehen die Carrados und alles andere kann uns erstmal egal sein. Denn das Gelände dort ist so riesig, dass wir schon schnell gemerkt haben, da kann man ja sich sehr verzetteln. Und so liefen wir dann erstmal los und schauten uns unser favoriertes Fahrzeug an, beziehungsweise zwei Fahrzeuge. Einmal der Sunlight V66 und der Carrado 337. Beides sind nämlich baugleiche Fahrzeuge, die sich nur in der Farbgestaltung unterscheiden. Wir haben dann auch noch den Sunlight V67 angeschaut, aber der ist zu lang. Wir würden in unsere Garage reinpassen, aber es würde dann schon knapp werden. Wir haben diese Fahrzeuge dann auch in aller Ruhe auf dem Freigelände anschauen können, denn während man dort unterwegs ist, kümmert sich eigentlich kein Mensch um einen. Kein Verkäufer nervt und schlawenzelt da um einen herum. Man kann sich die Fahrzeuge wirklich in aller Ruhe anschauen und sämtliche Schränke und Türen öffnen, wie man will. Da schaut keiner zu. Und das haben wir dann auch ausgiebig getan. Irgendwann erweiterten wir dann unseren Radius und suchten auch noch bei anderen Herstellern nach ähnlichen Fahrzeugen. Die Bedingung unseres Fahrzeugs ist eigentlich nur die Höhe, denn wir haben, wie gesagt, besagte Garage und in diese Garage soll das Fahrzeug dann auch reinpassen. Es ergibt absolut keinen Sinn, die Garage leer stehen zu lassen und unser Fahrzeug irgendwo anders unterzustellen. Also sollte es, wie gesagt, dort reinpassen. Und dann ist etwas passiert, was uns wirklich erstaunt hat. Auch andere Marken hatten das baugleiche Fahrzeug in ihrem Angebot. Also nicht nur Sunlight und Carrado, sondern auch die Firmen Corrigon und Etrusco. Und von denen hatten wir zuvor noch nie etwas gehört. Und all diese Marken gehören dann auch zu einer Gruppe, nämlich zur Erwin-Hümer-Gruppe. Und sollen dann vor allem preisbewusste Kunden ansprechen. Carrado soll zum Beispiel Kunden ansprechen, die ein günstiges Wohnmobil mit solider Ausstattung suchen. Sunlight soll ebenfalls preisbewusste Kunden ansprechen, die allerdings auf etwas sportlicheres Design Wert legen. Etrusco bietet ebenfalls Einsteigermodelle, die allerdings auf ein mediterranes Design ausgerichtet sind. Und Corrigon, ich weiß jetzt nicht, ob ich es richtig ausspreche, ist eine relativ neue Marke, die im untersten Preisniveau angesiedelt ist und besonders preisbewusste Kunden ansprechen soll. Aber insgesamt haben sie jedes Mal das gleiche Fahrzeug mit der gleichen Ausstattung, nur eben einen anderen Markenaufkleber außen dran und ein anderes Außen- bzw. Innendesign, also andere Farben. Fahrzeug ist gleich, Aufteilung ist gleich, Möbel sind gleich, aber eben das Dekor ist anders. Und mit diesem Wissen werden wir dann, wenn es irgendwann soweit sein wird, auf die Suche nach dem besten Angebot gehen. Denn das Fahrzeug steht jetzt definitiv fest, aber wann und zu welchem Preis wir es bekommen werden und von welcher Tochtermarke, das wird dann die Zukunft zeigen. Allerdings werden wir uns dieses Fahrzeug jetzt erst einmal mieten und dann ausgiebig ausprobieren, beziehungsweise das Reisen mit Wohnmobil erst einmal ausprobieren. Denn es ist immer noch nicht geklärt, ob uns diese Art des Reisens überhaupt gefällt. Der Plan ist also, nächstes Jahr für ungefähr 10 Tage dieses eine ausgesuchte Wohnmobil zu mieten und damit einen echten Wohnmobilurlaub zu machen. Wir werden also keine Campingplätze anfahren, sondern möglichst autark oder auf Wohnmobilstellplätzen stehen. Und so werden wir dann herausfinden, ob uns das liegt. Denn bis jetzt kennen wir ja nur das Wohnwagenleben und das war auch immer absolut unseres. Also den Wohnwagen irgendwo abzustellen und dann mit dem Auto Ausflüge machen und so. Aber jetzt wollen wir es mal anders versuchen und das Reisen als Roadtrip versuchen. Und danach werden wir entscheiden, ob das wirklich etwas für uns ist und uns dann auf die Suche nach, wie gesagt, einem Angebot dieses Fahrzeugs machen. Gut, wir waren dann von 9 bis 13 Uhr auf dem Gelände von Freistadt und waren wirklich begeistert von der Auswahl an Fahrzeugen, die man dort besichtigen kann. Und man kann dann wirklich in jedes Fahrzeug rein und es gibt auch sehr viele Neu- und Gebrauchtfahrzeuge, die man auch gleich mitnehmen könnte. Wenn man ein neues Fahrzeug bestellen möchte, dann muss man allerdings aktuell bis zu einem Jahr warten. Und Probleme würden aktuell irgendwelche Chip-Lieferungen machen. So haben es uns dort mehrere Verkäufer erzählt. Als wir dann gegen Mittag alle für uns interessanten Fahrzeuge gesehen hatten, also wie gesagt, eigentlich nur dieses eine, aber eben von verschiedenen Marken, quälte mich dann ein ziemlich großes Hüngerchen. Und weil der McDonald's gleich neben dem Freistadtgelände liegt, beschlossen wir dann, dorthin zu fahren. Es sollte eigentlich nur ein kleiner Snack werden und wir nahmen uns dann eigentlich vor, abends noch einmal irgendetwas Anständiges zu essen. Aber ich kann schon mal vorne wegnehmen, ich war hinterher so dermaßen satt, dass wir an dem Tag nichts mehr gebraucht haben. Ich bestellte mir dann ein Big Mac Rösti Gaudi Hüttenmenü. Glaube ich, heißt das. Ich habe absolut keine Ahnung, ob das jetzt richtig ausgedrückt ist. Ich kenne die Namen von McDonald's-Gerichten nicht, aber ich weiß immer eins, wenn ich da reinkomme und sehe diese Bilder, sie haben absolut nichts mit der Realität zu tun. Diese Bilder von McDonald's auf diesen Displays sind so dermaßen gut gemacht, dass ich in dem Moment, wo ich sie sehe, schon enttäuscht bin, weil ich weiß, es hat nichts mit der Realität zu tun. Ich werde wieder dort sitzen, werde mir das Zeug in den Mund stecken und werde wissen, es schmeckt nicht. Es hat nichts mit diesen Bildern zu tun, die mich da gerade eben angemacht haben. Ja, und so war es auch dieses Mal. Wir haben uns das Menü bestellt, wir haben uns hingesetzt und ich finde es immer witzig, wie dann mein Herzallerliebster ganz erwartungsvoll fragt, und wie schmeckt's dir? Und ich seufze dann nur innerlich und denke mir, es schmeckt nicht. Es kann gar nicht schmecken, denn so wie die Bilder dort zu sehen sind, ist nicht die Realität. Und alles, was ich hier in mich hineinstopfe, ist einfach nur Nahrungsaufnahme und hat nichts und Sättigungsgefühl stillen. Aber es hat nichts mit dem zu tun, was ich da erwarte oder was mir in irgendeiner Form schmecken könnte. Also es ist eigentlich nur wirklich reingehen, satt machen und wieder rausgehen. Es ist kein Erlebnis in dem Sinne, dass man da irgendwie gemütlich sitzt oder sonst was. Und ja, absolut. Da fehlen mir einfach die Worte. Danach hatte ich dann noch Lust auf einen Kaffee und ja, das schmeckt mir dann tatsächlich wirklich. Der Kaffee und die Kuchenstücke, die es bei McCafé gibt, die mag ich wirklich sehr. Ich bestellte mir dann auch einen mittelgroßen Kaffee für über 4 Euro. Also das ist wirklich nicht ganz billig. Der ganze McDonald's ist nicht billig. Also wir haben auch fürs Menü 13,69 glaube ich bezahlt. Und ja, gut, da ist ein großes Getränk mit dabei, 0,5 glaube ich. Aber davon mal abgesehen, kriegt man für diesen Betrag schon eine richtig geile Pizza in der Pizzeria. Und ja, der Kaffee mit 4 Euro ist wirklich heftig. Ich habe dann noch so einen komischen Schokopop gegessen. Das ist so eine Praline aus Biskuitteig mit Schokoladenkern und Schokoüberguss. Und die kostet 99 Cent, was auch erstmal teuer klingt, aber für eine gute Praline bezahle ich heutzutage auch schon für das Stück 1,20 Euro oder mehr. Und dieser Schokopop war wirklich sehr lecker und die Schokolade war auch von guter Qualität und mein Hunger nach Süßem war danach sofort gestillt. Und wenn der Kaffee nicht so teuer wäre, würde ich da öfters mal hinfahren und einfach bei McDonald's einkehren, eine Tasse Kaffee trinken und so ein Pop-Ding essen. Aber, naja, wie gesagt, das Ambiente, das lässt das dann auch nicht unbedingt zu, aber das ist eine andere Sache. Und irgendwie habe ich bei McDonald's dann auch immer das Gefühl, ich verliere da auch meine Tischmanieren. Ich weiß ja nicht, geht euch das auch so? Also ich mampf das Zeug dann immer in mich rein und irgendwann fällt mir dann auf, dass ich jetzt mich nicht von außen betrachten möchte, wie ich da viel zu niedrig an diesem dreckigen Tisch sitze und mir mit Fingern, die ich mir vorher auch gar nicht gewaschen habe, eine Pommes nach der anderen ins Gesicht schiebe und vorher noch in einen Batzen Ketchup getunkt habe, den ich auf einem Werbeprospektblatt geschmiert habe. Und ja, ich weiß auch nicht. Wo sind wir da eigentlich gelandet? Ohne Teller und ohne Besteck mit den Fingern essen und ich weiß auch nicht. Aber irgendwie, keine Ahnung. Ich habe auch immer das Gefühl, ich würde da hinterher beschmutzt da rausgehen, als ich reingegangen bin. Ich weiß es nicht. Naja, nach dem McDonald's wollte mein Herzallerliebster dann noch einen Geocache in der Nähe suchen, der sehr viele Favoritenpunkte hatte. Das Wetter lud zwar nicht unbedingt danach ein, aber für Caches mit vielen Favoritenpunkten bin ich dann auch zu haben. Also fuhren wir den knappen Kilometer dorthin und fanden dort wirklich etwas ganz Interessantes, nämlich eine kleine Museumshütte, die vielleicht so 3 mal 3 Meter groß ist. Und in dieser hölzernen Hütte stehen dann ein paar alte Schulbänke und Tische. Und eine Schultafel ist an der Wand und viele kleine Informationstafeln hängen an den Wänden. Und diese Informationstafeln erzählen etwas über Räuber Kneisel, der hier in der Gegend aufgewachsen und in Sulzemoos zur Schule gegangen ist. Es gibt darin dann auch, also in dieser Hütte, auch ein paar eine Audiostation mit ein paar Knöpfen, die man drücken kann. Und dort bekommt man dann von Erwachsenen und Kindern die Geschichte von Matthias Kneisel erzählt. Ja, und jetzt möchte ich euch auch etwas davon erzählen und auch von dieser Zeit, in der er lebte. Und ja, wir befinden uns also im Dachauer Land, in einer Zeit, in der Armut, Willkür und Rebellion den Alltag bestimmten. Es geht um einen Mann, der zum Mythos geworden ist, nämlich wie um besagten Matthias Kneisel, auch bekannt als Räuberkneisel. Ja, und die Frage ist jetzt, war er wirklich so ein brutaler Verbrecher oder war er schon sowas wie ein bayerischer Robin Hood? Das weiß man nämlich nicht so genau, aber ich glaube letzteres eher nicht. Matthias Kneisel wurde am 12. Mai 1875 in Unterweikertshofen geboren. Sein Vater war ein Schreiner, Wagner und Müller und seine Mutter Theresa Kneisel führte irgendwann im Dorf eine Gaststätte, wo sich Kriminelle getroffen haben und in der Gestohlenes und Gewildertes veräußert wurde. Und dadurch kamen die Kneisels dann in Konflikt mit der Obrigkeit, woraufhin sie irgendwann beschlossen, die Wirtschaft zu verkaufen und in die Schachenmühle bei Sulzemoos zu ziehen. Die alte Mahlmühle, zu der auch ein kleines Sägewerk und ein bisschen Landwirtschaft gehörten, lag dann in einem feuchten, schattigen Waldstück. Und im Sommer surrten dort ganze Schwärme von Mücken und es war alles ein sehr abgeschiedener und unwirtlicher Ort. Der Mühlenbesitzer, also der Alte, der Kneißl Senior, verdiente sich nebenbei auch etwas dazu. Er fertigte Wagenräder und Möbelstücke an, also typische Wagner- und Schreinerarbeiten. Bis etwa 1888 schien dann auch alles recht ordentlich bei der Familie zu laufen. Zumindest berichtete das ein Polizist aus Odelzhausen, dass die Familie da einen guten Eindruck machte. Doch irgendwann änderte sich das Bild dann. Immer öfter tauchten dann zwielichtige Gestalten in der Mühle auf, Leute, die Schweine, Schafe und sogar Diebesgut weiter verkauften. Und so wurde dann auch aus der einst ehrbaren Mühle wieder inoffiziell ein Gasthaus, ein Treffpunkt für Hehler und Händler. Kein Wunder also, dass die Polizei bald ein wachsames Auge auf das Geschehen dort warf. Und genau in dieser Welt wuchs dann dieser Matthias Junior auf, in der das Gesetz oft als Feind galt. Mit 16 Jahren kam der junge Kneisel dann erstmals ins Gefängnis wegen Beihilfe zur Wilderei und einer Schießerei mit Gendarmen. Nach seiner Entlassung versuchte er dann, sich als Schreiner durchzuschlagen, doch die zwielichtige Gesellschaft ließ ihn dann nicht mehr los. Er wurde erneut straffällig. Er stahl Lebensmittel und Waffen, er brach in Bauernhöfe ein, er wurde dann zum Symbol für unangepasstes Verhalten, jedenfalls für jene, die sich gegen die Obrigkeit stellten und viele bewunderten ihn dafür. Besonders berüchtigt wurde er durch eine Schießerei in Irchenbrunn, bei der zwei Gendarmen starben. Wie sich das Ganze da zugetragen hat, das ist heutzutage nicht mehr ganz nachzuvollziehen. Aber ab diesem Moment war klar, Kneißl war nicht nur ein Dieb, sondern eben auch ein Mörder. Die Behörden reagierten dann auch mit aller Härte. Es wurde eine Großfahndung eingeleitet und Kneißl wurde zum meistgesuchtesten Mann Bayerns. Doch er war sehr geschickt. Er kannte da die Wälder und die Moore und er konnte sich immer wieder verstecken. Er wechselte die Verstecke dann auch immer mehr und wurde auch von Teilen der Bevölkerung gedeckt. Entweder aus Angst oder auch aus Sympathie. Und die Presse, die stürzte sich dann auch auf seine Geschichte. Kneißl wurde dann zum Mythos, zum bayerischen Robin Hood, der den Reichen nahm und den Armen gab, was aber historisch nicht ganz stimmt. Denn er stahl nämlich nur für sich alleine und für die Seinen und er verteilte das Gestohlene nicht unter den Armen. Am 28. März 1901 wurde Kneißl dann nach einer Schießerei in Geisenhofen schwer verletzt festgenommen. Er hatte sich in einem Wirtshaus verschanzt und lieferte sich da ein stundenlanges Feuergefecht mit der Polizei. Und danach saß er dann sogar monatelang im Rollstuhl, soll dort auch zahlreiche Liebeleien mit weiblichen Fans gehabt haben, weil er nämlich sehr viele Bewunderer hatte. Der Prozess in Augsburg, der war dann auch ein Riesenspektakel. Kneißl zeigte sich nämlich ziemlich trotzig, aber auch sehr wortgewandt. Er wurde dann wegen Mordes, Raubes und Widerstandes gegen die Staatsgewalt angeklagt und auch verurteilt. Und die Presse, die berichtete dann auch ziemlich groß und die Bevölkerung war da ziemlich gespalten. Er bekam sehr viel Sympathie, aber auch sehr viel Hass. Am 21. Februar 1902 wurde er mit dem Fallbeil hingerichtet und seine letzten Worte sollen gewesen sein: "De Woch fangt schon gut an." Ja, ein bitterer Kommentar zur abgelehnten Begnadigung. Doch mit seinem Tod begann dann erstmal die Legende. Kneißl wurde nämlich zum Symbol für Widerstand und für das einfache Volk war er dann die Figur, die Galionsfigur für den Kampf gegen Ungerechtigkeit. Und bis heute erinnern viele Spuren an ihn, eben besagtes die Museumshütte, in der wir da diesen Geocache gefunden haben. Dann ein Räuber-Kneißl-Radweg, der durch Orte seiner Geschichte führt. Und der führt, glaube ich, von Unterweikertshofen bis nach Geisenhofen. Dann das Räuber-Kneißl-Bier, das in Bayern gebraut wird und ja so ein bisschen einen Kultstatus hat. Dann gab es wohl 1971 einen Film über Matthias Kneißl und 2008 einen Film über Räuber Kneißl. Und dann gibt es auch zahlreiche Theaterstücke, Lieder und sogar Kinderbücher, die seine Geschichte weitererzählen. Sein Grab in Augsburg kann man dann wohl besuchen und in vielen Wirtshäusern im Dachauer Land sollen auch Porträts von ihm hängen. Ja, und da nach unserem Besuch in dieser Hütte habe ich dann richtig Lust bekommen, mal den Räuber Kneißl Fahrradweg abzufahren. Allerdings ist er mit einer Länge von 110 Kilometern nicht ganz ohne und für eine Tagestour ist das fast zu lang und für eine Zweitagestour fast zu kurz. Ja, mal sehen. Vielleicht fahre ich den Weg mal ein Stück entlang und am anderen Ende holt mich dann mein Herzallerliebster ab. Den kann ich ja an diesem Tag zum Geocachen schicken und am anderen Ende kann er mich dann mit dem Fahrzeug und dem Radständer hinten drauf wieder abholen. Oder vielleicht irgendwann mal mit dem Wohnmobil. Wer weiß, wer weiß. Ja, gut. Das war's zu diesen Themen von unserem erlebnisreichen Tag. Ich hoffe, ich konnte euch da ein bisschen mitnehmen und euch eine interessante Person vorstellen. Und wenn ihr Lust habt, könnt ihr dann jetzt vielleicht was über Matthias Kneißl nachlesen. Gut, das soll's gewesen sein. Ich wünsche euch was. Ein schönes Wochenende, eine schöne Woche. Macht es gut.